Ich lade euch ein, den Text aufzuschlagen, um den es heute geht, Matthäus 13, die Verse 1 bis 9 und 18 bis 23, um das Gleichnis vom Sämann. Matthäus 13, die Verse 1 bis 9, und wir haben heute das große Privileg, dass Jesus, der Meister selbst, dieses Gleichnis auch auslegt. Wir lesen erstmal die Verse 1 bis 9, Matthäus 13, 1 bis 9. An demselben Tag ging Jesus aus dem Haus und es versammelten sich große Menschenmengen um ihn, sodass er in ein Schiff stieg und er sich hinsetzte und alles Volk stand am Ufer. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Seht, es ging ein Sämann aus, um zu säen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes fiel auf gutes Land und brachte Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach. Wir wissen, dass Matthäus, der Evangelist Matthäus, sein Evangelium an Judenchristen schreibt oder eben auch an Juden, die er für Jesus Christus gewinnen möchte. Deswegen ist eine seiner ganz wichtigen Botschaften zu zeigen, dass Jesus Christus der Messias und König ist. Und im ersten Teil des Matthäus-Evangeliums beschreibt Matthäus, wie Jesus sich seinem Volk Israel, den Juden, als der König vorstellt. Als der König und Messias vorstellt, und das bestätigt er durch die Predigten, die er hält, und auch durch die Wunder, die er tut. Und im Kapitel 12 haben wir dann einen Wendepunkt im Evangelium, weil die geistliche Führung, das heißt Pharisäer und Schriftgelehrten und ein Großteil des Volkes Jesus ablehnen, wendet er sich danach dann mehr seinen Jüngern zu und eben auch den Nationen. Und hier erzählt Jesus jetzt ein Gleichnis, das ist ein Vergleich oder auch ein Bild, bei dem ein Sachverhalt verglichen wird, das heißt eine bekannte Wahrheit mit einer unbekannten. Jesus tut das, um uns Dinge besser zu erklären. Geistliche Wahrheiten, die von Gott kommen. Gott lebt, Gott ist ja Geist, er lebt eigentlich nicht auf unserer Welt hier, er ist zwar schon da, aber er kommt in unsere Realität hinein und er versucht uns Dinge, geistliche Wahrheiten über Gott anhand unseres oder Beispiele in unserem Alltag zu erklären. Das ist ein Grund, warum Jesus Gleichnisse erzählt. Ein anderer Grund, und da kann sich der eine oder andere vielleicht manchmal auch dran stoßen, ist derjenige, den Jesus dann erwähnt in Vers 11, weil die Jünger ihn fragen in Vers 10, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er antwortete, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Also auf der einen Seite sollen sie verstehen, einer anderen Gruppe aber, ihnen aber ist es nicht gegeben. Darum, wer hat, dem wird gegeben werden, sodass er die Fülle hat. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, denn sehend sehen sie nicht und hörend hören sie nicht und verstehen es nicht. Also eine Gruppe soll besser verstehen und die andere Gruppe soll gar nicht mehr verstehen. Vers 14, und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt. Hörend werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen und sehend werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das ist schon heftig, oder? Dass Jesus hier sagt, ihr sollt besser verstehen, aber die sollen gar nichts mehr verstehen. Und da möchte ich auch gar nichts mehr machen. Die sollen in Unverständnis bleiben. Das hat Gott so festgesetzt in seiner Souveränität. Es gehört zu seinem Heilsplan. Warum? Jesus Christus musste abgelehnt werden von seinem Volk, sonst würden wir heute hier nicht sitzen. Jesus Christus musste abgelehnt werden, musste preisgegeben werden, gekreuzigt werden, zwar von den Römern, aber damit wir Zugang bekommen zum ewigen Heil. Das hat Gott so geplant. Also die einen sollen verstehen, die anderen sollen nicht verstehen, damit die Ablehnung noch größer wird. Wo ist Jesus unterwegs? Jesus ist im Norden Israels unterwegs, als er dieses Gleichnis erzählt. Wir wissen aus Kapitel 11, Vers 20, dass er am See Genezareth unterwegs ist, wo er zuvor in einem Haus gelehrt hat, in Kapernaum. In Kapernaum war er auch zu Hause, das wissen wir aus Kapitel 9, Vers 1. Und wir sehen jetzt, dass er aus dem Haus geht in Vers 1, Kapitel 13, Vers 1 in unserem Text, und dass er an den See geht, um zu lehren. Und es versammelten sich große Menschenmengen um ihn, wie es so oft der Fall war. Viele wollten Jesus hören. Der hatte eine Anziehungskraft. Der hat mit Vollmacht gepredigt. Das wollten die Leute hören und sehen. Und es versammelten sich große Menschenmengen um ihn, sodass er in ein Schiff stieg und sich hinsetzte und alles Volk stand am Ufer. Er ist dann in ein Schiff gegangen, weil das Volk am Ufer stand, und um dieses Platzproblem zu lösen, hat er sich in ein Schiff gesetzt und hat dann von dort aus gepredigt. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Seht, es ging ein Sämann aus, um zu säen. Jesus hatte höchstwahrscheinlich ein Feld vor sich, das bis an das Ufer reichte. Und dieses Feld war umgeben von einem Streifen, das Menschen und Tiere hart getreten hatten. Das kennt ihr selber, wenn ihr in einem Feld vorbeilauft, da gibt es meistens schon Trampelpfade. Es waren wohl auch Felsbrocken da, die aus dem Boden schauten, und andere Felsen, die leicht mit Erde bedeckt waren. Und man sah Stümpfe von abgehauenen Dornensträuchern, deren Wurzeln im Boden geblieben waren. Ihr kennt das, wenn ihr Unkraut rausmacht. Das ist ganz schön schwierig. Da muss man ja normalerweise bis an die Wurzel. Ja, aber wenn man ein bisschen schneller flott macht, dann haut man nur oben ab. Da hat man 2, 3 Tage was davon. Und dann am 4. Tag, da ist es schon wieder, weil man die Wurzel nicht entfernt hat. Und genauso war es hier auch. Und der Rest des Feldes war eben guter Boden. Jetzt geht der Sämann los und sät aus. Und da kann man sich fragen, hey, der Sämann, ist er nicht ganz bei der Sache oder warum überall hin? Ne, da so ein bisschen, da so ein bisschen. Warum macht er nicht nur dort, wo man guten Boden hat? 2 Gründe. Der erste Grund ist, es ist ein Gleichnis, das man nicht überstrapazieren darf. Es ist hier kein Lehrabschnitt für Agrikultur in Israel. Aber wir müssen auch wissen, dass damals in Palästina man vor dem Pflügen gesät hat. Das heißt, man hat erstmal überall hin und nachher hat man umgepflügt. Das war damals so Sitte. Deswegen macht der Sämann hier seine Aufgabe schon richtig. Also er geht aus und sät. Und dann lesen wir in Vers 4: Und indem er säte, fiel einiges an den Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Ist logisch, auf diesen festgetretenen Streifen, da liegt dann die Saat, die Vögel freuen sich und nehmen es weg. Anderes fiel auf das Steinige, das lag unter einer dünnen Erdschicht in Vers 5 und Vers 6, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte, aber, jetzt kommt ein Aber, als die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Ihr kennt das selber, diejenigen, die gerne im Garten unterwegs sind. Wenn etwas keine Wurzeln schlägt, dann ist es bald weg, wenn es nicht tief gegründet ist. Und genauso passiert es hier auch. Anderes fiel unter Dornen, eben unter diese Stoppeln, die man nur so an der Oberfläche gesehen hat. Und die Dornen wuchsen auf, logisch, beides wächst. Und dann ersticken sie aber die Frucht. Und anderes fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also wer, oder eigentlich der Hörende, der Ohren habende, höre zu. Er soll gehorchen. Die Auslegung des Gleichnisses. Wir haben ja den Vorteil, dass Jesus Christus selbst dieses Gleichnis auslegt. Ab Vers 18, so hört nun dieses Gleichnis vom Sämann. Wer ist der Sämann? Der Sämann, das wird nicht zu 100% hier definiert, aber wir können davon ausgehen, dass es Jesus Christus selbst ist. Und wer ist es heute? Wer ist der Sämann heute? Unter anderem wir, weil Jesus Christus sagt, wer euch hört, der hört mich. Lukas 10, Vers 16. Und jetzt können wir uns das vorstellen. Das Wort Gottes wird gepredigt. Von Dieter, von mir, vom Uli oder vom Angelo Weiß auf einer Evangelisation. Und da sitzen jetzt vier Kategorien von Menschen. Viermal. Eins, zwei, drei, vier. Kommen wir soweit mit, nicht wahr? Was passiert? Wenn jemand das Wort vom Reich hört, also alle vier sitzen da. Angelo Weiß predigt auf der Evangelisation und alle vier hören das gleiche Wort, die gleiche Predigt, die gleichen Lieder, die gleichen Bekanntmachungen, hören alle das Gleiche. Nur es gibt vier unterschiedliche Reaktionen. Wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, dann kommt der Böse und nimmt weg, was in sein Herz gesät wurde. Das ist der, bei dem es an den Weg gesät ist. Also da sitzt jemand oder auch mehrere Leute. Wir wissen ja nicht, was für einen prozentualen Anteil wir in jeder Kategorie haben. Also wir können jetzt nicht sagen, 75% oder 50% hier sind für die Tonne, sondern vier Kategorien von Menschen. Da sitzt jemand, der hört das Wort. Aber er versteht es nicht. Warum? Ist der Prediger zu kompliziert? Seiner biblischen Sprache, im Kanaanäischen, wie wir das manchmal sagen, ist manchmal der Fall. Dass wir das, was wir hier verstehen, weil wir aufgewachsen sind, christlich sozialisiert, mit der Bibel schon unterm Kopfkissen, als Baby quasi, aber einige kommen da nicht mit. Aber ich denke, es geht noch tiefer. Warum verstehen Menschen das Wort Gottes nicht? Die Antwort lesen wir in 2. Korinther 4, Vers 3 und 4. Ist nun aber unser Evangelium verhüllt, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Also Paulus wusste auch, er predigt vielen Menschen das Evangelium. Alle hören die gleiche gute Botschaft. Aber es sind Menschen da, die verstehen es nicht. Sie nehmen es nicht an. Und das wühlt mich manchmal auf, gerade wenn Menschen aus christlichem Elternhaus kommen und dann sagen, ich kann es nicht glauben. Dann frage ich mich, was ist denn daran so schwer? Jesus Christus ist für dich gestorben und auferstanden. Du bekommst ewiges Leben, nimm das doch einfach an. Das kannst du doch so zusammenzählen, wie 1 plus 1 ist 2. Und wenn du ohne Jesus bist, dann gehst du verloren. Aber sie verstehen es nicht. Warum? Vers 4. Bei denen der Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat. Also Satan ist hier am Werk. Damit ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, der das Ebenbild Gottes ist. Jeder Mensch ist verblendet, der kommt verblendet auf die Welt. Und es macht erst Klick, wenn Jesus zieht durch seinen Heiligen Geist. Und das ist der Grund, warum viele Menschen das Wort hören und nicht verstehen. Und auf der anderen Seite sollte es uns so dankbar machen, weil es kein Selbstläufer ist, wenn ich hier sitze, wenn du hier sitzt, und es verstanden hast, dass Jesus Christus für dich gestorben und auferstanden ist und dass du durch ihn ewiges Leben hast. Das ist das Werk Jesu allein. Er hat das Licht angeknipst. Und für all diejenigen, die uns am Herzen liegen, weil sie es noch nicht angenommen haben, da können wir nur beten. Jesus, nimm diesen Schleier weg. den der Teufel über das Gesicht gelegt hat. Nimm diese Decke weg, dass sie es verstehen. Viele wissen es in der Theorie, aber sie haben es noch nicht verstanden. Und da können wir nur beten, Jesus, nimm den Schleier weg, dass sie es verstehen, dass es Klick macht. Und deswegen ist diese erste Kategorie da, die mit Unverständnis reagiert. Da kommt der Böse, der Satan, er nimmt es weg. Und sie bringen keine Frucht. Die zweite Kategorie in Vers 20, bei dem aber auf das Steinige gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und es sofort mit Freuden aufnimmt. Die haben wir auch bei der Evangelisation. Hurra, das mit Jesus ist super. Jesus vergibt mir meine Schuld und ich bekomme ewiges Leben. Es wird heute auch oft und gerne gepredigt. Jesus vergibt dir deine Schuld. Er ist die Liebe Gottes in Person, die zu uns gekommen ist. Und das nehmen Menschen gerne an. Vers 21, aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch. Wenn sich Trübsal oder Verfolgung erhebt, um des Wortes willen ärgert er sich sofort. Und auch er bringt keine Frucht. Deswegen lassen wir den zweiten Teil mit Nachfolge, könnte ein bisschen kritisch werden mit Jesus zwischendurch mal, lassen wir gerne weg. Weil wir haben gerne gute Zahlen, ne? Auch bei der MSOE, man will ja vorweisen, ne? Haben sich so und so viele Leute bekehrt, die haben den Finger gehoben, sind alle nach vorne gekommen. Ja, ist einfach, ne? Wenn ich den Kindern sage, jeder, der ein Leben mit Jesus beginnen möchte, kriegt einen Lolli, ne? Dann heben die alle ihre Hand wahrscheinlich. So nach dem Motto machen wir es heute auch. Jesus hebt dein Leben auf ein höheres Level, er vergibt dir deine Schuld. Nachfolge, Bedrückung, Verfolgung, Trübsal, was alles damit zusammenhängt, Selbstverleugnung. Das predigen wir heute nicht mehr so gerne, wir wollen Erfolg. Aber Jesus sagt, diese haben keine Wurzel in sich, sie wenden sich ab, wenn es schwierig wird, Bedrängnis und Verfolgung, dann lieber die eigene Haut retten. Und das mit Jesus war schön bis dahin, aber wenn es schwierig wird, dann nicht mehr. Dann eine dritte Kategorie, Vers 22. Bei dem aber unter die Dornen gesät wurde, das ist der, der das Wort hört, und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Eine dritte Kategorie, die sitzen da, die hören das Wort Gottes und wir haben immer so ein Hin und Her, so ein geteiltes Herz. Aber ich finde mich da auch ganz oft drin wieder. Das sind die Sorgen, die wir als wiedergeborener Christ natürlich überhaupt nicht mehr haben. Total sorgenfrei durchs Leben. Oder wie ist das? Auch wir kämpfen mit Sorgen. Deswegen spricht die Bibel auch so oft darüber. Matthäus 6, Vers 33 und folgende. Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Also danach fragen, was möchte Gott? Darum sorgt euch nicht um den nächsten Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Mühe hat. Also wir sollen danach trachten, was möchte Gott, dass Gottes Wille in meinem Leben umgesetzt wird. Das ist für mich übrigens auch ein Grund, warum wir das Singen wieder eingeführt haben. Gott möchte, dass wir ihn anbeten in unseren Gottesdiensten. Und dann denke ich, da wird Gott auch auf uns aufpassen. Und wenn er es nicht tun sollte, dann hat er auch damit einen guten Plan. Davon bin ich zu 100% überzeugt. Was sollen wir mit unseren Sorgen machen? 1. Petrus 5, Vers 7. Das ist ja ganz, ganz wichtig zu wissen, weil auch Sorgen können Frucht ersticken. 1. Petrus 5, Vers 7. Ich lese mal den 6. Vers auch dazu. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 6 und 7 gehören zusammen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was ist das Problem, wenn ich mir Sorgen mache? Dann übernehme ich Gottes Aufgabe. Dann mache ich mich zu Gott in meinem Leben. Es ist Gottes Aufgabe, sich zu sorgen um mein Leben und ihm das abzugeben. Das heißt nicht, dass ich Pläne machen kann, dass ich mir Gedanken machen kann, wie sieht es aus, wo kann ich mein Geld anlegen und so weiter. Aber es darf mich nicht sorgend belasten. Da darf ich lernen, ihm das abzugeben. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Luther, der hat ordentlich mal was rausgehauen. Ich weiß nicht, wo willst du ihn einordnen? Mehr so bei Liebe oder bei Wahrheit? Ne, was der, ja, Martin Luther, genau.
Der war bei Wahrheit.
Der war bei Wahrheit, okay. Martin Luther hat zu Melanchthon gesagt, Melanchthon wäre dann wahrscheinlich mehr so Liebe und Luther eher so Wahrheit. Melanchthon hat sich oft Sorgen gemacht. Und der Luther hat dann gesagt, deine elenden Sorgen, von denen du verzehrt wirst, hasse ich von Herzen. Dass sie in deinem Herzen regieren, ist nicht der großen Sache, sondern unseres Unglaubens Schuld. Also Luther sagt, wenn ich mir Sorgen mache, dann bin ich so in gewisser Weise ungläubig. Wie ist das jetzt, wenn man eine Freizeit macht mit 61 Personen insgesamt in Corona-Zeiten? Ich habe mir schon so Gedanken gemacht. Ist das alles richtig? Kannst du das machen? Und wir machen uns auch Gedanken, und ich mache mir auch Gedanken, wenn wir jetzt wieder singen. Kann was passieren? Ja, natürlich kann was passieren. Was mache ich jetzt damit? Was machen wir damit? Wenn ich mir Gedanken mache um meine Kinder, um meine Enkelkinder, um meine Gesundheit. Jetzt kann ich die ganze Zeit diesen Rucksack mit mir rumschleppen. Das ist ein Freudenkiller. Das ist ein Fruchtkiller. Ein Fruchtbringkiller. Diesen Rucksack muss ich abgeben. Ich sage Gott, wenn du willst, dass ich die Freizeit mache, dann erwarte ich von dir auch, dass du durchträgst. Du hast uns Kinder gegeben, hast uns Enkelkinder gegeben. Ich gebe mein Bestes, um sie zu erziehen. Oder auch, wenn ich in der Familie mich um jemanden kümmere, der krank ist. Ich gebe mein Bestes. Aber alles andere, das gebe ich dir ab. Den möchte ich dir abgeben. Weil es mich daran hindert, Freude an dir zu erfahren und auch, weil es mich daran hindert, Frucht zu bringen. So wie bei der dritten Kategorie. Vers 22, bei dem aber unter die Dornen gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Also da ist einmal die Sorge, mit der wir auch zu kämpfen haben und der Betrug des Reichtums. Dass ich mich auf andere Dinge verlasse, dass andere Dinge mir zu wichtig werden. Wir leben in einem der reichsten Länder der Erde. Und natürlich dürfen wir uns an den Dingen erfreuen, die Gott uns schenkt. Aber Augustinus von Hippo aus dem 4. Jahrhundert, der hat gesagt, wenn dich die Dinge dieser Welt erfreuen, so preise Gott für sie. Doch wende deine Liebe von ihnen weg und auf den Schöpfer hin, damit du wegen der Dinge, die dir gefallen, ihm nicht missfällst. Woran hängt mein Herz? Woran hängt mein Herz? Wo fühle ich mich sicher? Weil ich ein paar tausend Euro auf meinem Konto habe? Ein Häusle irgendwo stehen habe? Oder weil Gott meine Sicherheit ist? Das darf ich mich immer wieder fragen. Muss ich mich auch fragen. Weil wenn ich mein Herz an den Reichtum, an Dinge hänge, die eigentlich nicht durchgängig Bestand haben, dann kann das auch ein Fruchtkiller sein. Die vierte Kategorie, Vers 23, bei dem aber auf das gute Land gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und versteht und dann noch Frucht bringt. Und der eine trägt 100-fach, der andere aber 60-fach, der andere 30-fach. Man ist ja schnell dabei, sich mit Menschen zu identifizieren, mit den Kategorien. Kategorie 1, ich hoffe, da sind jetzt nicht so viele dabei, von Kategorie 2 auch nicht. 3 und 4, wir wissen, dass wir alle zu kämpfen haben mit den Sorgen. Wir wissen auch, dass wir gerne unsere Sachen oder unser Herz an etwas hängen, was uns gerne mal von Gott wegbringt. Diese Kämpfe oder wie man heute sagt auf Neudeutsch, diese Struggles, die haben wir. Aber Gott möchte, dass, oder Jesus möchte, dass wir Frucht bringen. Was sagt die Bibel über Frucht? Wie sieht ein fruchtbringendes Leben aus? Und das möchte ich kurz, und die Betonung liegt auf kurz, möchte ich kurz anreißen. Die Bibel spricht in Galater 5 über die Frucht des Charakters. Dass der Heilige Geist in uns Frucht bringt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das heißt, wenn Jesus in mir lebt, der Heilige Geist mich erfüllt, dann ändert das. Jesus arbeitet an unserem Charakter. Dann spricht die Bibel weiter von der Frucht durch die Predigt des Evangeliums, bei Paulus zum Beispiel im Römerbrief. Das heißt, wenn wir predigen, wenn wir das Wort Gottes austeilen, nicht nur im Sonntagsgottesdienst, sondern auch im Umgang mit unseren Nachbarn, dann dürfen wir dafür beten, dass es Frucht bringt, dass Menschen angesprochen werden, dass Menschen zum Glauben kommen. Die Bibel spricht von dem Fruchtbringen an dem, was ich sage, am Wortschatz in Hebräer 13, Vers 15. Und da muss ich mich immer wieder fragen, ist das, was ich sage, bringt das Frucht? Ist das effektiv, konstruktiv oder ist das destruktiv? Und da gibt es einen einfachen Filter. Würde Jesus das auch sagen? Bringt es Menschen nach vorne oder macht es Menschen fertig? Wir müssen auf Schuld hinweisen, auch bei anderen. Aber wir müssen ihnen auch die Lösung bieten. Wenn ich nur mit der Wahrheit wie mit dem Hammer durch die Gegend kloppe und ihnen keine Lösung dafür anbiete, habe ich keine Liebe. Also wenn ich auf Schuld hinweise, muss ich ihnen auch die Lösung anbieten. Also es muss konstruktiv, erbaulich sein, was aus meinem Mund kommt. Und dann darf ich immer wieder schauen, Jesus, wo habe ich da noch Aufholbedarf, Nachholbedarf? Und dann merkt man ganz schnell, oh, jetzt habe ich wieder zu viel über den anderen gesagt. Da hätte ich vielleicht einfach meinen Mund halten müssen. Also Gott möchte, dass wir Frucht bringen, auch durch unsere Worte. Im Umgang mit unserem Geld. Die beste Geldanlage, sagt Paulus in 1. Timotheus 6. Wenn ihr euch Gedanken macht, wenn ihr noch ein paar Euro über habt oder noch ein paar Unzen Gold, was mache ich damit? Investiert sie in das Reich Gottes. Da gibt es die besten Zinsen. Das kriegen wir alles wieder im Himmel. Und sie investiert sie in das Reich Gottes. Philipper 4, Vers 17, Römer 15, 26 bis 28, um mal das zu Hause nachzulesen. Also dort geht es um das Fruchtbringen durch mein Geld. Und das sollte auch meine Motivation sein, wenn ich Geld gebe beim Gottesdienst oder danach. Nicht primär, damit Samuel Epp genug zu essen hat, sondern weil es Frucht bringt im Reich Gottes. Und ich gebe das Geld dann auch ab. Wenn ich spende, heißt es nicht, so, ich spende dir jetzt ein paar tausend Euro für dein neues Missionsprojekt, ich sage aber, wie es läuft, weil ich die Kohle gegeben habe. Sondern ich gebe es Gott ab und dann gehört es Gott. Und es bringt Frucht. Gott möchte, dass wir, oder Jesus möchte, dass wir ein fruchtbringendes Leben führen. Warum ist das so wichtig? Er führt das aus in Johannes 15, Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also es zeichnet einen Jünger Jesu aus, wenn wir ein fruchtbringendes Leben führen und vor allem wird Gott verherrlicht. Und wir wissen aus dem Westminster Katechismus, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gott wird verherrlicht, wenn wir Frucht bringen. Wie sieht das jetzt aus in der Praxis? Wenn ich jetzt hier stehe und predige, wann kann ich sagen, ich habe Frucht gebracht? Wenn der Burkhard immer freundlich genickt hat oder der Dieter hat immer freundlich genickt oder 10% sind diesmal nicht eingeschlafen bei meiner Predigt. Oder der ein oder andere Bruder hat Halleluja geschrien. Oder der ein oder andere hat sich bekehrt. Wann kann ich sagen, ich habe Frucht gebracht? Muss ich mir keine Gedanken drum machen. Das ist Gottes Sache. Das kann er später auswerten. Meine Sorge muss sein, das macht Jesus ja gerade in Johannes 15 deutlich, dass wir in ihm bleiben. Aus der Beziehung mit ihm leben. Johannes 15, Vers 5. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Eine Sorge, die ist zulässig als Christ. Eine. Dass ich mir Sorgen darum mache, alles daran setze, mit Jesus in einer engen, intimen Beziehung durchs Gebet und durch sein Wort, durchs Leben zu gehen. Und was Jesus dann daraus macht, wenn ich dem einen oder anderen Traktat gebe oder irgendwo einschmeiße oder wenn ich hier predige, das ist seine Sache. Das ist sein souveränes Werk. Und wie es später im Himmel aussieht, wo wir alle Frucht gebracht haben und wo nicht, da dürfen wir uns noch mal überraschen lassen, da freue ich mich dann drauf. Aber unsere einzige und wichtigste Sorge, die zulässig ist, sollte sein, dass wir aus der Beziehung mit ihm leben und so Frucht bringen. Und dann zur vierten Kategorie gehören. Zur vierten Kategorie aus dem Gleichnis vom Sämann. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass du uns diese Decke weggenommen hast, dass wir dich erkannt haben, dass du der Retter bist. Und du weißt, wie viele Menschen uns am Herzen liegen, die das noch nicht erkannt haben und für die beten wir, dass du ihnen diese Decke wegnimmst, dass sie das verstehen und dass sie das annehmen. Herr Jesus, du möchtest, dass wir ein fruchtbringendes Leben führen, in allen Bereichen unseres Lebens. Und deswegen sollte unsere größte Sorge sein, dass wir mit dir unterwegs sind, dass wir die Beziehung mit dir nicht vernachlässigen. Da müssen wir uns gar nicht so darum sorgen, wie viel Frucht wir oder wie viel das ausgemacht hat oder wie man das jetzt messen kann, sondern wir dürfen dir vertrauen, dass du das Größtbeste daraus machst. Und einfach mit dir unterwegs sein. Deswegen lass uns fest in dir verwurzelt bleiben, durch dein Wort und durch das Gebet. Gebrauche du uns in deinem Reich. Amen.